Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Ja, schön, dich zu sehen. Wie letztes Jahr um die gleiche Zeit. Ich denke ja immer, vor Weihnachten ist meine Ultra-Arbeitszeit, aber ja. Wir haben euch leider 2 Folgen im Stich gelassen. Das tut uns sehr leid, aber es war einfach nicht zu machen.
Ja, es war Land unter, würde ich sagen.
Es war Land unter. Wir machen auch auf jeden Fall eine Sommerpause, aber wir wollten euch nicht einfach so zurücklassen, ohne ein Wörtchen von uns. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal so einen kleinen Jahresrückblick. Denken, ihr habt ganz, ganz tolle Kommentare unter unsere Folgen geschrieben, was uns wirklich immer freut. Sowohl Kritik als auch Anmerkung, als auch, hey, das hat mir gut gefallen oder können wir darüber nochmal was erfahren. Und so ein paar haben wir uns rausgesucht und dachten, darüber sprechen wir mal. Und schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr euch wiedererkannt habt, ob ihr das gehört habt, ob wir eure Fragen jetzt klären konnten, und wir freuen uns drauf.
Ja, auf jeden Fall. Wir schaffen das nämlich nicht, auf alles einzeln zu antworten. Ich habe hier bei der Vorbereitung auch gemerkt, wir könnten nämlich eigentlich antworten bei Spotify. Jetzt ist Spotify an sich nicht mehr so das präferierte Unternehmen, muss ich sagen, von mir. Ich bin da auch ausgetreten, weil die politisch sich so in meines Erachtens recht falsche Richtungen orientiert haben. Aber theoretisch könnte man da antworten und ihr schreibt.
Da doch nochmal ein Shoutout an die ARD Sound Mediathek und da an die Öffentlich-Rechtlichen, die uns einfach übernehmen sollen. Da müssen wir nicht mehr bei Spotify veröffentlichen. Da können wir schön in der ARD Mediathek sein. Ha? Ha? Liebe ARD, come on!
Genau, wobei man auch sagen muss, ich glaube, tatsächlich sind die Marktanteile von Spotify so hoch. Ich sehe ja auch, wo wir gestreamt werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich keiner so richtig von diesem Unternehmen distanziert. Also nicht keiner, das machen schon Leute, aber auch wirklich große Podcasts, die auch politisch nicht übereinstimmen mit den Werten der CEOs von Spotify, die sagen sich auch nicht davon fern, weil der Marktanteil so hoch ist. Ne? Also wir würden, glaube ich, 75% unserer Hörer dann verlieren. Und die alle
das
umzuziehen, das funktioniert, glaube ich, leider nicht. Genau. Deswegen ist also das, glaube ich, der Grund und auch der Grund für uns, ne? Falls ihr euch da draußen
ja,
fragt.
Ja, das stimmt.
Was ist mit deren moralischen Rückrädern passiert? Sie sind noch da.
Sie sind noch da, aber wir würden euch alle verlieren. Und
ja,
das auch
genau.
Schade.
Ja, genau.
Wie wollen wir einsteigen? Wir würden sagen, wir machen mal von vorne los und gehen mal durch die Folgen durch, oder?
Ja, so habe ich es aufgeschrieben. Oder machen wir es rückwärts? Wäre es nicht inhaltlich sinnvoller sozusagen? Ist natürlich dann wieder kognitiv anstrengender für uns.
Nee, macht nichts. Ist gut. Dann machen wir Urlaubnis. Damit fangen wir an mit der Folge.
Genau.
Und eure Aufgabe jetzt über den Sommer ist es, wir sagen jetzt, von welcher Folge es ist. Ihr könnt die Folge nochmal gegenhören und genau. Dann hört ihr euch die Kommentare an.
Hm? Ja.
Dann seid ihr auch nicht so ganz verlassen von uns. Dann habt ihr quasi den ganzen Sommer was von uns.
Tatsächlich war das so, dass ich bei vielen Kommentaren, ich habe ja nicht mehr wörtlich im Kopf, was wir da geredet haben natürlich, ne? Und dann musste ich dann zum Teil wirklich ins Skript reingehen und gucken, hä, worauf bezieht sich das denn jetzt? Was haben wir denn da gesagt und so weiter? Ja, ja, ist gar nicht so leicht auf jeden Fall.
Ja. Jetzt sehe ich hier gerade Vero Akrasia. Was ist das?
Ja, das ist ein Hidden Track. Den habe ich selbst vor uns versteckt. Das sollte mal... Das ist richtig geil. Ja, das lassen wir auf jeden Fall drin, weil dann die Leute sich vielleicht besser erklären, wie unser Arbeitsrhythmus und Stil so ist. Da habe ich eine Folge vorbereitet und zwar zu einem Thema, könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr Bock noch drauf habt. Es gibt zwischen dem kognitiven Wissen, was müsste ich tun, und dem Umsetzen in eine Handlung eine Gap.
Ja, natürlich, ich weiß, was müsste ich tun? Ich weiß genau, was ich tun müsste.
Genau. Und da ist mir irgendwie eingefallen, dass das in Therapien ja ein total relevantes Thema ist. Und dann habe ich das mal genauer recherchiert. Was ist das? Gibt es da Untersuchungen dazu? Wie kann man das besser überwinden? Wie kann man das besser adressieren und so weiter? Und da habe ich eine Folge vorbereitet, die allerdings dann nie zur Aufnahme kam, weil wir irgendwie an dem Tag 75 andere Folgen aufgenommen hatten und irgendwann dann nicht mehr konnten oder du musstest weg oder irgendwie so. Und dann ist die jetzt da einfach noch drin.
Ja, okay. Ja, dann machen wir die doch mal direkt nach dem Sommer.
Genau. Ich habe auch noch andere, die hast du gar nicht im Pad drin. Ich habe noch eine mir überlegt, und zwar wollte ich so gerne was über Muskeln.
Ein kleines Workout.
Ja, genau, genau. Ich mache euch die Sascina Huber, mache ich euch. Nee, ich wollte da sozusagen den wissenschaftlichen Hintergrund, warum das sinnvoll ist und wie sich das auf die mentale Gesundheit auswirkt und so weiter, genau.
Ach, spannend. Ja, okay. Ja, siehst du, haben wir ja schon, dann machen wir noch neu auf der Couch nach den Ferien. Zack, haben wir wieder 3 Folgen. Hallo. Ja. Dann müssen wir sie nur noch aufnehmen.
Genau, jetzt muss nur noch einer die dumme Arbeit erledigen. Ach, das sind ja wir.
Okay, wir steigen mal rein in Urlaubnis. Und da schrieb Schrob ein Buchtipp, Laziness does not exist. Aha. Ach so, geht's da noch weiter? Ah ja, fühle mich von euren Folgen immer total gesehen. Danke, ich find's immer schwer, seine innere Haltung auch in einem blöden Umfeld zu verteidigen. Auch wenn ich persönlich eine okaye Haltung zur Leistung habe, ist es doch schwer, wenn die Kollegen sich wieder damit brüsten, dass sie den Jahresurlaub haben verfallen lassen. Da nagt dann doch manchmal das schlechte Gewissen, wenn ich nicht erreichbar bin im Urlaub. Ah, ja, kenne ich total. Ja, obwohl kenne ich.
Ja, also erstmal, ich finde den Buchtipp geil.
Ja.
Ich habe das selber nicht gelesen, habe es mir aber angeschaut und mag es sehr, sehr gerne lesen, weil das ist ja schon ganz lange eine These von mir. Es gibt keine Faulheit, sage ich allen PatientInnen immer bei mir in der Praxis. Wenn die sagen, ja, ich bin einfach zu faul für dies und das, sage ich immer, es gibt keine Faulheit. Und dieses Buch scheint sich komplett nur mit dieser These auseinanderzusetzen. Und ich finde das sehr schön, dass ich da offensichtlich in dem Herrn Dee Price, ich weiß gar nicht, wie der heißt, genau, da anscheinend ein Geschwister im Geiste gefunden habe. Das finde ich super, das werde ich gerne lesen. Und zudem, dass man dann doch das schlechte Gewissen hat, hast du gesehen, dass gerade mal wieder einer meiner Lieblingsmenschen auf diesem Planeten, Herr Jens Spahn, das ist wirklich, also wirklich so, wenn man so Ärgeruntersuchungen machen müsste, dann bräuchte man mir einfach nur dieses Bild zeigen. Also da kriege ich sofort Aggressionen einfach, weil ich habe nichts gegen Menschen an sich, aber Menschen, die so persistierend Scheiße labern, die machen mich schon ärgerlich irgendwie. Und er hat mal wieder einen rausgehauen, und zwar, wenn in der Pflege sich einer krank meldet, dann müssen ja die Leute aus ihrem Frei, müssen sie ja dann kommen. Und naja, wenn einer richtig krank ist, dann ist das ja auch okay, aber es ist ja auch sehr unkollegial. Und ich denke mir so, du dämliches Rich Kid, der noch nie irgendwo wirklich mal locht hat, wagst es, über Menschen, die im Dreischichtsystem rackern, überhaupt das Maul aufzumachen. Sorry, also da kommen wir auch später nochmal zu meinen Fluchereien und so weiter. Ey, ich würde es gern lassen, Leute. Ich würde gerne weniger fluchen, aber how? Wie soll man das schaffen?
Nee, sorry, da habe ich gar nicht gehört. Nee, du musst schon fluchen. Das ist schon
weil das ist doch
ehrlich.
Ein Unding. Wie kann dieser Mensch sich so heraufschwingen, das zu sagen, wo ich mir sage, mach das doch mal, mach das nur 2 fucking Wochen, dann will ich deine Scheißkrankmeldung mal sehen. Und zweitens, halt sich auch so in sich widersprechen, so dumme Takes raushauen einfach, die überhaupt keine, das hat ja auch gar keine Logik, was er da labert und so weiter. Und da wirklich halt dieses schlechte Gewissen schüren, was einfach nur ein Motor für weitere Burnout-Erkrankungen ist. So. Also wie kann man auch wirtschaftlich so eine dumme These raushauen? Das ist so ärgerlich einfach.
Das ärgert mich auch total. Vor allem, es ist ja auch ganz klar Folgendes. Die Leute, die sich eh schon schlecht fühlen, weil sie sich krank melden, genau, weil es nicht geht, die werden sich jetzt noch schlechter fühlen, weil ich bin ja das unkollegiale Arschloch. Und die Kollegen, die wenigen, die meiner Meinung nach eine absolute Minderheit sind.
Ganz genau.
Die sich krank melden und sagen, ist mir doch egal, ob da jemand arbeitet, weil es, ich glaube, wirklich minimales.
Ja.
Die werden sich davon nicht beeindrucken lassen.
Nein, ganz genau. Genau das Gleiche habe ich auch gesagt.
Das heißt, du triffst einfach komplett die Falschen.
Ja, genau.
Und man, also wirklich, und man muss sich auch, also, ja, ich verstehe das auch nicht. Also, ich meine, es ist nicht so, dass man sich nicht schon mal über wiederkehrende Krankmeldungen gewundert hat, manchmal.
Ja.
Und dann ist aber nicht der Plan zu sagen, alle ihr meldet euch nur krank. Aber das Ding ist zum Beispiel, wenn ich mich krank melde, habe ich ein derart schlechtes Gewissen.
Ganz genau.
Derart, und ich bin fast nie krank, so.
Ja.
Und ich habe so ein schlechtes Gewissen, da muss man irgendwie mal lernen, okay, man muss sich ja auch nicht bei jedem Dings krank melden, das ist keine Frage. Wenn es doch diesen unwahrscheinlichen Fall gibt, dass Leute sich krank melden, man wundert sich darüber und denkt, was ist denn da los? Dann gibt es ja auch immer noch das Prinzip, dass man mal sprechen kann, ob man unterstützen kann, ne? Weil es hat auch einen Grund, warum sich jemand krank meldet, obwohl er vielleicht nicht krank ist.
Ja.
Und das ist nicht Faulheit und das ist nichts anderes, sondern vielleicht ist es auch ein Unwohlsein in der Gruppe, sein Unwohlsein im Team. Aber da wäre ja mal schön, drüber zu sprechen.
Also es ist völlig falsch adressiert an niemanden.
Völlig.
Das habe ich auch gedacht, weil ich kenne auch Fälle, wo Leute sagen, oh, es ist 35 Grad, da habe ich jetzt keinen Bock zu arbeiten und melden sich krank. Natürlich gibt es vereinzelt Leute, die ein recht unsoziales Mindset haben. Aber dass die sich in der Pflege sammeln, ist wirklich auch nicht so besonders wahrscheinlich, weil man kann sein Geld auch wirklich easier verdienen. So, ne?
Absolut.
Also was ist das denn? Und das Zweite ist genau, was du sagst, die adressieren wir damit ja nicht. So, die gucken sich ja ihren Spahn an und lachen sich ins Fäustchen. Also all diese Takes auch von Friedrich Merz und was jetzt die Bundesregierung da auch beschlossen hat mit diesen beknackten Krankmeldungen, also die armen HausärztInnen, kann ich nur sagen, wo jetzt jeder mit einem scheiß Magen-Darm-Effekt, den die Praxis zukackt, was ja infektionsgeschehenstechnisch, epidemiologisch völlig bescheuert auch ist. Also warum haben wir denn diese digitalen Krankschreiben, warum haben wir die, damit nicht alle sich mit Corona anstecken, weil jeder, der mit Corona in die Hausarztpraxis rennt, darum haben wir das ja erfunden, aber nee, das haben wir ja jetzt, weil jetzt sind ja Krankheiten gar nicht mehr ansteckend. Jetzt sind die ja alle erfunden. Ja, stimmt. Also wirklich ein lächerlicher
Beschluss. Wie kann man das beschließen? Wirklich, wie kann man das beschließen?
Ich finde diese ganze Koalitionsverhandlung, die da jetzt stattgefunden hat, ist so, als hätte sich so eine Horde Kindergartenkinder hingesetzt. Wobei die auch cleverere Sachen machen. Genau. Aber so als es wirkt von außen. Ich will da ja immer nicht, ich stecke da ja nicht drin, ich war da nicht dabei. Ich weiß nicht, welche Zwänge sozusagen Menschen dazu bringen, so zu handeln. Aber von außen wirkt es, als hätten eine Menge Leute eine Menge dumme Ideen gehabt und dann gewürfelt, welche man davon nimmt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Beispiel Magen-Darm, ne?
Ja.
So, du hast Magen-Darm-Grippe.
Ja.
Damit muss man echt nicht zum Arzt zwangsläufig.
Nein.
Damit bleibt man zu Hause,
desinfiziert
immer schön alles, was man anfasst, um niemanden anzustecken.
Ja.
Ist jetzt echt der Plan, dass ich mit einer Magen-Darm-Grippe zu meinem Hausarzt gehe?
Ja,
das heißt, für mich würde das bedeuten, ich steige, obwohl es wahrscheinlich in alle Welten hinauskommt, steige ich dann in mein Auto oder in die Bahn noch am besten.
Ja, klar.
Gerade bei Magen-Darm ist es ja super, wenn man alles nochmal anfasst.
Ja, oder auch.
Das ist der Plan.
Genau, mit Magen-Darm hat ja auch jeder Bock auf U-Bahn oder Fahrradfahrten. Oder
richtig
so, ne?
Gut, also, auch wenn ich dann kotze ich einfach alle halbe Stunde in die U-Bahn. Ich freue mich drauf, auch wenn ich selber nicht krank bin, freue ich mich drauf, wenn neben mir derjenige sitzt, der Durchfall hat und sich übergibt.
Ja, und der jetzt dringend eine Krankschreibung braucht. Ja, auf jeden Fall.
Obwohl ist natürlich meine Schuld, dass ich am Arsch der Heide, im wunderschönen Arsch der Heide wohne und mein Hausarzt in Hamburg ist. Ja, das...
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich
und
dann das nächste
ist,
Argument.
Ist ja auch dein Problem, weil man ja bei dem nächstgelegenen Hausarzt anruft und sofort einen Termin bekommt. Ne? Also mein.
Ja, und vor allem ist eine super Idee, hier zum Hausarzt zu gehen, wo ich glaube, dass wahrscheinlich das durchschnittliche Alter nicht 20 ist, dass ich da mit einer Magen-Darm-Grippe reinlege.
Ja, genau. Ja, genau, das ist halt auch eine Sache. Man gefährdet ja auch vulnerable Patienten, die da hingehen müssen. Das finde ich auch total krass. Und wie gesagt, auch an die HausärztInnen gedacht oder andere niedergelassene Ärzte. Es ist ja einfach so, ich meine, die müssen ja den ganzen Tag in diesen Bakterien rumschwimmen. Ne? Also auch die sind ja nicht unverwundbar. So. Die haben ja auch nicht Lust, den ganzen Tag Grippepatienten die Hand zu geben. Ja, die haben ja natürlich eine gewisse Immunität. Und es ist auch wieder so gemein, weil es trifft natürlich wieder die Schwächsten. Also Leute, die ich kenne, also ich sag mal so, meine höchste Infektionszeit, in der ich wirklich sämtliche Viren dieses
Kita.
Planeten... Ja, eben, wenn du kleine Kinder in der Kita hast... Weißt du, und dann sind deine Kinder dauernd krank, dann bist du dauernd krank und dann darfst du noch 64.000 Mal zum Arzt rennen und da irgendwie die Leute komplett abnerven und anstrengen. Weil das Ding ist so, ey, mit Magen-Darm, also da bringt dir auch ein Arztbesuch nichts. Ich gehe da ja nur
gar
wegen
nicht.
Des gelben Scheins hin, weißt du?
Genau, so. Das heißt, ich gehe und sage, ich habe Magen-Darm und er sagt, da bleiben Sie mal
viel.
Zu Hause.
Und dann sagt der Arzt, das ist ja super spannend, dann scheiß doch zu Hause und stellt mir einen Schein darüber aus. Also das ist doch wirklich, ist ja auch so... entmündigend irgendwie, also so eine Verantwortungsabgabe, so, ne, sozusagen ein mangelndes Vertrauen den Leuten gegenüber. Also ich werde ja wohl wissen, wenn ich aus allen Kanälen irgendwie, also ich werde ja Magen-Darm erkennen. So, also es, ich denke
nein,
nicht.
Und vor allem, es ist doch nicht der Plan, dass ich bei jeder Krankheit zum Arzt gehe. Das ärgert mich
naja,
so.
Naja, und auch soll ich dem
mich
Arzt dann was
auch
vorscheißen oder was? Weil auch da sitze ich
jetzt
ja im
besten Fall. Jetzt hör mal auf, Scheiße
Fall.
Zu sagen.
Entschuldigung. Ja, sonst entfolgen wieder viele. Naja, aber das Ding ist ja, Magen-Darm, ja gut, wir sind immer bei dem Thema, wie soll ich es nennen? Soll ich ihm was vorstuhlen? Weil das Ding ist, ich gehe da ja hin und sage, ich habe Magen-Darm, dann sagt ja die Ärztin nicht, ach, zeigen Sie mal.
Ja, also, genau. Ah, ich guck's mir mal an.
Genau, oder ich schicke dann ja keine Probe ins Labor, um dann zu sagen,
ach,
oh,
aber
krass.
Ganz ehrlich, Vero, nicht nur bei Magen-Darm, auch bei einer Erkältung muss ich einfach nicht zum Arzt.
Ja.
Wenn ich eine Erkältung habe, habe ich eine Erkältung.
Du willst nur vom Scheißthema weg.
Ich will vom Scheißthema weg.
Ja, ja.
Dann liege ich im Bett zwei Tage,
ja, auf jeden Fall.
Fieber und fertig, und dann gehe ich wieder zur Arbeit. Da brauche ich nicht zum Arzt gehen. Das ist einfach wirklich, ach, es ist so ein Schwachsinn.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
Aber voll gut, dass wir jetzt vom Thema gar nicht abgekommen sind.
Kaum, ganz
leicht. Also danke für diesen Buchtipp.
Ja.
Und wir möchten euch da echt auch nochmal, also ich meine, wir beide sind auch echt die Großen, die jetzt hier reden, ne? Von wegen Faulheit gibt es nicht und so. Und wir beide halten ja auch alles immer durch. Deswegen, wir müssen da auch an uns arbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt einfach mal wieder gelernt, weil ich musste mich tatsächlich krank melden. Das ist sehr schwer für mich gewesen, aber es ist so, es ging nicht anders. Und ich habe jetzt gelernt, dass es nämlich stark, nicht schwach.
Ja, natürlich.
Zu sagen, es geht nicht anders.
Ja.
Ich betreibe hier Raubbau an meinem Körper.
Ja.
Es ist jetzt, es ist Stärke, sich auf sich zu hören.
Ja, 100% ist das Stärke, und es ist ja auch in Anführungszeichen sozialer, weil
man die Leute nicht ansteckt.
Naja, weil ich die Leute nicht anstecke und weil ich meine Arbeitsfähigkeit ja langfristig erhalte. Also ich kann ja 5 Infekte durcharbeiten. Das geht ja nicht spurlos an meinem Körper vorbei. Also die Argumentation sozusagen ist ja so, nee, mach mal einfach weiter deinen Dienst. Das kackt sich weg, aber das stimmt ja nicht. Siehst du, ich muss überall Scheiße einbauen. Das ist wirklich, vielleicht ist ein Fetisch oder so.
Das kackt sich weg, ist auch sehr schön.
Ja, also das Ding ist, wenn ich 5 Infekte in meinem Körper übergehe, dann sagt mein Körper ja nicht, ach klar, dann werde ich jetzt einfach nicht mehr krank, sondern ich schwäche mich doch damit massiv. Und langfristig falle ich dann ja mehr aus. Das ist ja auch messbar, das kann man ja auch in Statistiken lesen und so, ne?
Ja.
Naja. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis nochmal von Schrob.
Definitiv. Vielen Dank. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Folge. Emotionale Entwicklung. Ma hat geschrieben, ich erlaube meinem Grundschulkids gern die Kapuze oder Cap aufzulassen, da dies oft eine Begrenzung und einen Schutzraum bietet. Ein Klassenraum mit 30 Kindern kann sehr überfordernd sein. Warum ist den Kindern nicht erleichtern?
Ja, das möchte ich einfach krass abfeiern. Das finde ich ganz, ganz toll, und ich möchte, dass viele, auch LehrerInnen, das gerne hören und mal darüber nachdenken, ob sie vielleicht sich ein bisschen aufweichen, weil so wie ich es höre, ich habe ja mein Ohr immer an der Schiene der Bildung, wird noch viel gestritten über Mütze auf, Mütze ab, auch nicht nur in der Grundschule. Da kann man vielleicht nochmal in sich gehen, ja, wie Kinder sich mit 14 wohl fühlen, wenn die nicht gelungene Frisur unter einem Cap verschwindet und dann aber hervorgeholt werden muss vor 30 anderen Kindern. Deswegen, das in dieser Folge hatte ich darüber gesprochen, dass ich das nicht mag oder als Kind mir Kapuzen sehr wichtig waren aus seelischen Gründen, und finde ich total toll, dass hier eine Lehrerin offensichtlich schreibt oder ein Grundschullehrer, dass da ein anderer Umgang mitgefunden wird. Ich sehe an deinem Gesicht, du bist nicht meiner Meinung. Das appreciate ich natürlich gar nicht. Spaß. Anna, denk dran, wir sind hier ein Team. Nein, komm, sag, was, du findest das doof, ne? Ach, das war auch mit dem Essen, dass du gesagt hast, beim Essen willst du auch nicht, dass Leute einen Cap tragen, ne?
Nee.
Ja.
Nee, ich finde das.
Aber wenn das ein Look ist?
Wenn es einen Grund gibt, so, weswegen ich mich da abschirmen möchte, dann braucht man ja vielleicht nicht zusammen essen. Das wäre vielleicht dann der bessere Weg.
Ja, und dich stört, dass das so abgewandt dann ist?
Ja, mich stört, dass ich dann jemandem nicht ins Gesicht gucken kann. Das heißt, ich kann nicht sehen, was passiert. Ich würde mir wünschen, dass man nicht sagt, hey, Käppi ab hier, in meinem Klassenraum wird keine Käppi getragen. Vielleicht ist das nicht der richtige Umgang.
Das ist gut. Ja.
Aber zu sagen, hey, am Anfang einmal zu sagen, wisst ihr, ich mag es, dass wir irgendwie uns in die Augen gucken können. Ich kann verstehen, dass wenn eine Frisur mal nicht gelingt, dass das zum Unwohlsein führt. Ich finde das schwierig, weil ich finde, mit einer Käppi grenzt man sich so ab. Und aber wenn ihr irgendwie euch schlecht fühlt, wenn was ist, was nicht gut ist, wenn ihr mal einen Tag lang irgendwie das braucht, wenn es euch nicht gut geht, kommt zu mir und sagt, hey, mir geht's heute nicht gut, darf ich das heute mal ausnahmsweise haben, weil ich muss mich irgendwie abgrenzen. Ich würde sagen, die Offenheit fände ich besser, weil ich finde, also man kann sich abgrenzen. Und ich finde, wir sollten Kindern es erleichtern, ihre seelischen Zustände zu ertragen. Und manchmal sind die ja so, dass man mit niemandem, dass man eigentlich niemanden sehen möchte, aber Leute sehen muss. Und dann fände ich es besser, es zu besprechen und einmal zu sagen, aus den und den Gründen, okay, dann. Ja. Und ich finde dieses, wenn die Frisur nicht gelingt, dann ziehe ich ein Käppi auf, weil das ist das Wichtigste. Da vielleicht die Kinder eher zu stärken, hey, auch wenn eine Frisur mal nicht gelingt, geht man raus mit, ich weiß, es ist schwierig in der Pubertät und so, ich verstehe das auch. Aber damit gibst du dem Ganzen natürlich auch ein extremes Gewicht, dass die Frisur jetzt nicht richtig ist. Lass uns doch lieber an einem Umfeld arbeiten, wo es egal ist, wo ich zur Schule komme und sage, Alter, habt ihr meine Haare gesehen, was für eine Scheiße.
Ja, das auf jeden Fall, genau, wobei da ja auch so die pubertären Entwicklungen eine Rolle spielen, ne? Also ich sag mal so, ich habe auch mit Menschen zu tun, wo generell Haare auch mal zum Staatsakt werden können. So, und ich denke, ich das auch. Ist dem Alter geschuldet. Glaub mir. Ja, genau, auf jeden Fall wollte ich sagen.
Genau. Unsere nächste Folge sind Kommentare zu unserer Folge Münchhausen. Da schreibt Mika, im Zusammenhang mit Behinderung von Vorteilen zu sprechen, empfinde ich als ungünstig und irreführend. Menschen mit Behinderung erhalten durch deren Anerkennung sogenannten Nachteilsausgleich, mehr als der Versuch, die Nachteile auszugleichen, die durch Behinderungen und den Umgang der Gesellschaft mit diesen entstehen, ist es tatsächlich auch nicht.
Genau, und da hatten wir nämlich im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild des Münchhausen-Syndroms haben wir da besprochen, dass manche sich eben Vorteile erschleichen mit dem Vortäuschen von Behinderungen durch Nachteilsausgleiche. Und da haben wir nicht auf unsere Worte gut geachtet, habe ich jetzt aus diesem Kommentar auch geschlossen. Und ja, das finde ich, ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil das wollen wir immer gerne tun.
Absolut. Genau,
und das entspricht auch komplett unserer Meinung. Also wir haben das nicht gemeint, wie Menschen mit Behinderung haben Vorteile durch Nachteilsausgleiche, überhaupt nicht. Es ist, wie der wörtliche Sinn sagt, ein Versuch eines Ausgleichs von Nachteilen. Genau, aber ich kann mir das genau vorstellen, weil wir ja den Fokus bei der Folge auf dem Syndrom hatten. Und da haben wir bestimmt die Worte nicht gut gewählt im Eifer des Gefechts und dann gesagt, dass sich Menschen Vorteile erschließen, die sonst behinderte Menschen haben. Und das ist, möchte ich auch, dass wir das korrigieren. Also das finde ich super.
Ach, genau. Absolut. Oh, das tut mir sehr leid.
Ja, genau.
Also
genau,
das ist gar nicht so.
Das habe ich auch gedacht. Also,
ich meine, ich arbeite ja in unserem Verein extrem viel mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Ja. Und also wenn die was nicht haben, sind es Vorteile.
Ja, genau. Deswegen, das habe ich halt auch gedacht direkt so, das ist ja nicht unsere Meinung. Aber mir ist dann sofort am Thema klar geworden, wie wir das wahrscheinlich ausgedrückt haben. Genau, und da müssen wir auch ein bisschen, also versuchen wir auch immer, das muss man auch sagen, wir versuchen immer sehr darauf zu achten, uns nicht verletzend jeglichen Gruppen gegenüber auszudrücken, aber mit großer Sicherheit schaffen wir das nicht, ja, weil man es einfach nicht schafft, weil wir einfach fehlbar sind und genau, ich wollte gerade noch so sagen, weil wir halt keine täglich arbeitenden Radiomoderatoren oder sowas sind, ich glaube auch da passieren solche Malheure und genau, deswegen, also das passiert uns und es ist total cool, wenn ihr uns darauf hinweist, dass wir uns korrigieren können und klar machen können, dass das nicht unsere Meinung ist.
Hatten wir denn darauf geantwortet?
Nein, wir haben ja gar nicht geantwortet bei Spotify. Ich müsste da auch wieder mich anmelden und ich bin da nicht mehr.
Ach so, aber ich kann ja auch
antworten. Ja, wenn du da noch einen Account hast, dann kannst du da antworten, auf jeden Fall, genau. Also ist halt jetzt 8 Monate her, ne?
Dreivierteljahr her.
Das ist wie die Schnecke in diesem Witz, weißt du, die nach einem Jahr klopft und fragt, was sollte das eben? Aber warum nicht? Finde ich auch, sollte man normalisieren. Man kann auch 5 Monate später noch sagen, übrigens, das fand ich nicht gut von dir. Manchmal braucht man ein bisschen Zeit, um das zu sagen. Und so kann man ja auch 8 Monate später sagen, sorry, guter Hinweis, wollen wir deutlich machen, ist nicht unsere Meinung. Gut, dass du uns darauf hingewiesen hast.
Dann haben wir noch einen Kommentar. Ja, Livialax.
Ja, es ist schwierig, die Namen immer, ne? Manche haben auch nur so Ziffernkombinationen als Namen, da bin ich auch durchgedreht, ja. Mhm.
Livialax. Mhm. Naja, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie man den ausspricht. Da kommt doch auch die Frage auf, kann ein Psychotherapeut unterscheiden, ob es eine vorgetäuschte Erkrankung ist oder nicht und wenn ja, wie? Also wenn es jetzt nicht so überdeutlich ist, wie am Anfang beschrieben. Ja, da kommen wir natürlich zu einer Frage, die ich mir auch in den letzten Monaten gestellt habe, des Öfteren. Und ich sage da jetzt aus meiner absoluten, nicht als Fachperson redenden Person, anscheinend ja. Und ich finde es auch sehr beeindruckend. Ich hatte, es könnt ihr in der neuen Folge neu auf der Couch dann vielleicht hören. Ich denke ja manchmal immer noch, dass vielleicht falsch ist, weil ich es vorgetäuscht habe. Und da hat meine Fachperson deutlich gemacht, nee, aber das wäre jetzt dann mein Fehler.
Ja.
Also der Fehler der Fachperson. Und ich kann euch nur eins sagen, dieser Diagnostikbogen ist so lang, so ausführlich, so fast von 10 Mal in eine andere Richtung gefragt, dass ich glaube, PsychotherapeutInnen können das unterscheiden. Ist schwer manchmal, ja, glaube
genau.
ich. Aber im Laufe der Therapie könnte man schon feststellen, Moment.
Ja, also ich sag mal so, wenn es, also Situationen, wo mir was vorgetäuscht wurde, waren zum Beispiel, um sich vor Gericht Vorteile zu erschleichen. Und das sind oft Menschen, die dann eben mit, sage ich mal, mehr oder minder guten schauspielerischen Qualitäten irgendwas vortäuschen. Und das ist in der Regel gut zu entlarven. Weil da ja aber auch der Vorteil auf der Hand liegt. Also ich denke immer, wenn man so einen Hinweis hat, dass jemand einen Vorteil bekommt durch etwas, dann ist es leichter, das zu erkennen. Und da stellt sich bei mir schon die erste Frage jetzt in deinem Fall, dass du jetzt irgendwelche psychischen Erkrankungen vortäuschst, damit du eine tolle Psychotherapie machen kannst, die ja wahnsinnig viel Fun macht, wie ihr vielleicht auch in der neuen Folge dann hören könnt. Wo ist da dein Vorteil?
Ach, richtig viel Spaß.
Ja, genau. Und da ist ja die Frage, wo ist denn der Sinn, das vorzutäuschen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also du hast ja gar keinen Vorteil davon. Deswegen ist das schon sehr eindeutig zu sehen. Wir haben ja aber in der Folge gesprochen über Menschen.
Ja gut, aber ich habe, wenn ich da einmal kurz zwischenhaken darf, ich habe schon gelernt, dass es in Ordnung ist, Bedürfnisse zu haben, wenn man krank ist. Und ich habe nicht gelernt, meine Bedürfnisse gut zu äußern.
Ach so, wenn man nicht krank ist?
Ja.
Ja, das wäre ein Benefit auf jeden Fall. Aber Kosten-Nutzen geht halt trotzdem nicht auf.
Benefit weiß ich nicht, aber es wäre kein Benefit, aber es wäre sowas wie, jetzt habe ich irgendwie eine Krankheit und jetzt darf ich mal sagen, was ich fühle. Und
ja, aber Kosten-Nutzen geht trotzdem
also
nicht auf.
Also ich glaube, ehrlich, ja.
So, das ist, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß ja auch, woher deine Zweifel kommen, aber es ist halt Quatsch. Da kann ich dir fachlich, nennen wir das, der Fachbegriff heißt Quatsch. Ja.
Quatsch. Ja, man hat eigentlich, ich muss auch sagen, also das hört ihr bestimmt in der neuen Folge, genau, es ist so anstrengend und es ist so erleuchtend, aber es ist auch so krass und mein Gott, niederschmetternd. Ich glaube, wenn man keine Erkrankung hätte, würde man das dann nicht machen. Also kein Mensch macht, glaube ich, eine Therapie und ja auch eine Langzeittherapie, weil er denkt, oh, so Bombe.
So sieht's aus, ne? Also das genau das, was ich meinte.
Oh, ich möchte mich kurz korrigieren. Natürlich denke ich, es ist Bombe, dass ich das mache, ne? Weil ich glaube, ich gehe da raus und
ja.
habe meine Krankheit behandelt, so, ne? Nur um das einmal klar zu machen.
Ja, wir haben ja aber in der Folge gesprochen von Menschen, die sozusagen einen nicht offensichtlichen Benefit durch Erkrankungen und auch Leid durch Erkrankungen haben. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen anderes System nochmal. Und da habe ich jetzt auch aktuell einen Fall im weitesten Sinne. Also ihr wisst ja, dass ich auch als Lehrtherapeutin quasi supervisorisch zur Seite stehe bei vielen Fällen. Deswegen habe ich immer aktuell natürlich meine, sagen wir mal, 25 Fälle. Und aber dann habe ich noch so circa 25 Supervisanten, die jeweils auch immer 5 bis 6 Fälle haben. Deswegen habe ich ja immer wahnsinnig viele Fallbeispiele parat. Und unter diesem ist gerade ein Fall, wo der Verdacht besteht, ob es sich vielleicht um eine Münchhausen-Erkrankung handeln könnte. Und ich kann sagen...
Du hattest das noch nie,
ne? Nee, ich selber hatte das noch nicht. Nee, genau.
Ja, genau.
Und ich kann sagen, es ist wirklich nicht leicht. Weil man kann natürlich nicht reingehen und sagen, hören Sie mal zu, das glauben Sie sich doch hier selber alles nicht mehr. Das ist ja, so können wir ja nicht vorgehen. Und es sind ja auch, also es ist ja schwer, das zu überführen, sagen wir mal. Also wir sind hier ja auch nicht Columbo, der irgendwie als Detective hier rumrennt und Beweise sammelt, sondern wir sind ja die helfenden PsychotherapeutInnen, also die immer pro Patient sein müssen. Und da sozusagen dann, wenn einen da so ein Verdacht beschleicht, irgendwie, glaube ich, ist da eine andere Dynamik. Das ist sehr, sehr schwer, dem nachzugehen und das auch diesen Verdacht zu überprüfen. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die du da gestellt hast. Und ob es eine vorgetäuschte Erkrankung ist, ja oder nein, ja, kann man nur über Indizien sozusagen einen Verdacht hegen und versuchen, den dann so offen wie möglich anzusprechen. Also man kann versuchen, dass die Bindung innerhalb der Therapie zwischen Therapeutin und Patientin so stark ist, dass sie diese Fragen erlaubt. Genau, und dann kann man natürlich auch die Art und Weise des Fragens kann man natürlich auch noch variieren, dass man natürlich nicht sagt, ich glaube, das stimmt ja alles gar nicht, was ich glaube, sie lügen, wäre natürlich nicht so ein cooler Einstieg, als vielleicht damit zu beginnen, Mensch, da haben Sie aber wirklich viel Pech. Lassen Sie uns doch mal sammeln, was die Vorteile davon trotzdem sein könnten. Und sich so langsam rantasten an eben diese Denkweise, dass man und zeigen, dass man die gut nachvollziehen kann, dass es eben auch Vorteile haben kann. Ja, und so in der Art, das ist jetzt immer nur so theoretisch gesprochen in der Kürze, aber so in der Art könnte man sich dem annähern. Und so leite ich das auch gerade an in der Begleitung, die ich da mache. Genau. Aber eine 100% Garantie haben wir nicht. Nein. Also kann es auch nicht geben.
Aber dann muss ich ja mein Eingangsstatement leider wieder revidieren.
Genau, das habe ich nämlich gedacht, dass ich jetzt einfach dich nochmal schön in Zweifel schicke.
Dass ich sage, die können
genau,
das schon.
Genau, wissen wir es nicht, Anna. Genau, wissen wir es nicht. Bei dir schon.
Ja,
habe ich doch ausgeführt. Wo soll denn da der Benefit sein? Das ist doch so eine Plackerei, die du dir da aufhalst. Also bei aller Liebe.
Ja, es ist toll.
Ich weiß.
Also eins muss man sagen, was wirklich toll ist, wie viel einem klar wird. Es ist nicht so toll, wie viel man in Frage stellt, aber was einem so klar aber was einem klar wird, ist wirklich, es ist schon cool.
Ja, sehr gut.
Schon. Ja. Interessant.
Bitte bleibe beim Mikro.
Ja, Entschuldigung. Ja,
ist deine schon agile. In
ich weiß immer, wenn ich lache.
Genau, deine agile Art.
Aber das ist, wisst ihr was? Ganz entschuldige mal, ich muss doch auch nochmal sagen, bei, wie heißen denn, Till Reiners und Moritz Neumeier?
Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast? Die machen auch die ganze Zeit sowas. Und keiner
ja,
beschwert
gut, aber
sich.
Aber sind wir jetzt so unprofessionell wie hier so zwei Top-Comedians?
Ich möchte wissen, wie die das machen. Die haben ganz oft einfach nur das Mikro und keine Kopfhörer und sitzen sich gegenüber. Moritz.
Ja, das können wir machen.
Till,
das können wir,
wie macht ihr das?
Ja, das ist ja einfach. Das können wir auch machen. Aber dann müssten wir ja dauernd zu uns fahren.
Hä, wir haben das noch nie geschafft, dass wir mit Mikros gegenüber
Nein,
sitzen.
Ich habe das nicht eingerichtet, Tisch. Weil wir jetzt halt eine App nutzen, die extra dafür ist, so wie wir es jetzt machen. Aber
ja, ich weiß, aber mit zwei Mikros gegenüber sitzen, das haben wir auch noch nicht geschafft.
Nein, das haben wir ja noch nie gemacht, aber das ist, kann man machen. Dann würden wir, ich weiß gar nicht, ob unsere App das hier auch kann. Wahrscheinlich kann die das auch, aber das habe ich gar nicht geguckt. Genau, aber das müsste möglich sein, ja. Ja, du, das habe ich auch nämlich gedacht, weil was die nämlich alle machen, ist eine Kamera draufballern und das bei YouTube hochladen. Und vielleicht sollten wir einfach auch mal damit anfangen.
Nee, ich sitze hier in einem echt ödeligen T-Shirt.
Das ist sexy. Darf ich sagen, was da draufsteht?
Ja, das darfst du sagen.
In einem übergroßen, nein, man nennt es Oversized Look.
Doch.
Aber ich denke, es ist ein Herrenshirt mit ganz groß Wacken.
Und jetzt erzähle ich euch eine schöne Geschichte dazu. Mein Schwager, der ist ja quasi auch ehrlich gesagt wie mein Bruder, ist der Mann meiner Schwester. Immer wenn ich bei denen war früher, als sie sich kennenlernten und ich bei denen übernachtet habe, ich habe irgendwie die ersten zwei Male zu meiner Schwester gesagt, oh scheiße, ich habe kein T-Shirt dabei, weil ich bin ja sehr viel jünger als meine Schwester und war da halt, habe das halt mit dem Packen, ich sag mal Hauptsache die Haare sitzen, so. Und dann hat mir, mein Schwager hat mir dann immer sein Wacken-T-Shirt gegeben. Geil. Und dann habe ich es einfach geklaut.
Sehr schön.
Ja, und das ist immer, wenn ich noch da, und der hat so einen Stapel Wacken-T-Shirts, und immer, wenn ich da bin, also jetzt muss ich sagen, jetzt bringe ich schon einen Schlafanzug einfach mit, aber immer, wenn ich da war, habe ich nämlich immer irgendein Wacken-T-Shirt gekriegt zum Schlafen. Ja.
Ja, also, auch mein Bild wäre jetzt so mittelmäßig zum Versenden, weil ich sitze jetzt hier auf einem Dachboden, der sehr privat auch ist. Deswegen.
Dein Bild wäre mega zum Versenden.
Ja, dieses Licht von vorne tut mir gut, ne? Also ich sitze nämlich unter einem Fenster und da sehe ich wirklich, also mein Gott, habe ich tolle Haut. Wäre schön, wenn das Realität wäre.
Aber normalerweise sitze ich doch auch an einem, also ich sitze jetzt auch an einem Fenster, aber da sind die Rollos oben. Aber ja, das ist schön, ne?
Ja gut, aber das müssen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht unsere Durchschnittsgesichter euch zumuten können. Genau, du bist für Nein, aber ich glaube, es würde sich so.
Also nur, wenn ich es genau so sein darf, wie ich jetzt
aussehe. Das müsste so sein. Wir müssten dann uns den Mut aneignen, wirklich zu sagen, so ist es jetzt halt, Leute, so sehen wir aus. Aber ich will halt nichts Privates zeigen, also zu Privates. Das ist ja jetzt ja auch gar nicht mein Zimmer und so. Und das kann ich jetzt hier nicht, ne? Also ich nehme auch schon in den Zimmern meiner Nachkömmlinge auf und so weiter. Und ich zeige jetzt hier keine Kinderzimmer. Deswegen, das müsste man halt gucken, dass man das irgendwie organisiert. Da müsste ich wieder in die Praxis. Das wäre aber, habe ich auch keinen Bock. Naja, egal. Was
vielleicht lassen das an anderer Stelle
besprechen. Spannende Folge, wo wir jetzt in den Arbeitsmodus verfallen. Genau, aber kann man sich mal überlegen. Ja.
Lass uns weitermachen mit Gefühle satt haben, Binge-Eating. Ja. Da hat Carmen geschrieben, ich würde mir wünschen, dass insbesondere von PsychologInnen und PsychotherapeutInnen anstatt von positiven und negativen Emotionen endlich mal von angenehmen und unangenehmen Emotionen gesprochen wird. Jede Emotion, vor allem die unangenehmen, haben ja einen guten Grund da zu sein und ist eine wichtige Botschaft an uns. Ansonsten bewerten viele Menschen Emotionen als negativ, schämen sich dafür, diese zu haben und so weiter. Die müssten sie bekämpfen und wegbekommen. Ja, da hast du absolut recht.
Sorry, das ist jetzt safe auf der Aufnahme. Da müssen wir jetzt, glaube ich, eine kurze Pause machen, weil jetzt ist hier so ein, oder ja, jetzt ist es halt drin. Hier geht gerade der Sirenenalarm los.
Ja, das macht nichts, das ist drin.
Ja, ja, ja.
Ja, jetzt ich höre es auch.
Es ist Samstag, 12 Uhr.
Ja, und ich sitze immer noch im Schlafanzug da.
Ja, nee, ich habe nochmal gewechselt.
Ich habe immerhin auch, ja, ich so halb. Aber ich war damit einkaufen, deswegen
jetzt
ist es gar
ist
nicht
so. Jetzt
ist
dann wohl definitiv kein Schlafanzug mehr, das würde ich auch so sehen, ja.
Genau. So, also ich, das ist total gut. Genau. Ich, ja, kann ich nur.
Genau,
ja,
da, das stimmt. Ist ein Kommentar von Carmen und Carmen hat damit komplett recht. Das ist so, das ist auch wieder so eine Wording-Sache. Da haben wir wahrscheinlich im Eifer des Gefechts von positiven und negativen Emotionen gesprochen. Muss ich auch sagen, wird mir wahrscheinlich auch noch häufiger passieren, weil eben die Sichtweise von Betroffenen häufig so ist. Also das sage ich ja immer, das meistgenannte Gefühl in meiner Praxis ist ja das Gefühl Scheiße. Da wird ja, also viele PatientInnen von mir lachen darüber immer, weil das angeblich mein meistgesprochener Satz ist in der Praxis, dass ich immer sage, ja, Scheiße ist kein Gefühl, weil ich es genauer wissen will. Aber inhaltlich...
Ich will ja nichts sagen. Aber da war schon
ach,
wieder
scheiße.
Ich sag's nur mal so.
Das ist so ein Ding von nebenbei. Mir, ey. Ich bin einfach, ja, weil ich aus der Scheißgosse komme, Leute. Daran liegt das. Keine Ahnung. Ja, es ist ein häufiges Wort. Also ich muss sagen, ich benutze es schon oft. Es macht mir
ja
auch Spaß.
Das ist korrekt.
Also, das muss man schon sagen. Ja, aber...
Verflixt. Sag doch mal verflixt.
Verflixt. Auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich gar kein schönes Wort. Erstens, ich mag super wenig Wörter mit X. Ich finde, ganz viele Wörter mit X sind zum Schämen. Also, kennt ihr das? Das will ich mal fragen an sich. Das hat jetzt gar nichts mit nichts mehr zu tun. Aber kennst du das? Kennt ihr das da draußen? Es gibt Wörter, für die man sich schämt. Aufgrund des Klangs.
Ja.
Was ist es bei dir?
Nee, ja.
Also, bei mir ist es das Wort Haxe. Da könnte ich mich, das finde ich so.
Ach,
da
ehrlich?
Da kriege ich wirklich richtig Gänsehaut. Ich finde das das peinlichste Wort. Und das Geile ist, ich weiß auch, dass es am Klang liegt, weil kennt ihr das, wo man so Kinder reintun kann beim
so,
Wandern,
nee,
dass man die so mit auf den Berg schleifen kann? Das nämlich wiederum ist ja eine Kraxe. Das finde ich genauso peinlich. Weder Haxe noch Kraxe. Also mit der Kraxe
so,
auf den
nee,
Berg und oben eine Haxe essen, geht gar nicht. Also können wir machen inhaltlich, aber wir dürfen nichts sagen dazu. Bitte. Ich finde die Wörter total peinlich.
Ach so, nee, dann habe ich das doch nicht. Bei mir hat das schon immer sehr mit dem Inhalt zu tun.
Nee, das natürlich auch. Also es gibt natürlich peinliche Sachen so. Aber nee, die finde ich vom Klang her, finde ich die unfassbar peinlich.
Also ich finde einfach manchmal eine Beschreibung des weiblichen Geschlechtsteils, das kann ich ganz schwer hören, weil ich das schrecklich finde.
Ja, so Schamhügel und solche Wörter dann und so weiter. Meinst du das?
Nee, so ein schlimmes Wort, das möchte ich aber auch nicht sagen.
Ach so. Okay. Naja, herabwürdigende Wörter für Geschlechtsteile sind natürlich auch scheiße. Oder haben wir es wieder? Sorry, mein. Jetzt habe ich so ein Klirrding, das ist die ganze Zeit. Jetzt sage ich doch bald verflixt, weil ich selber so viel
ja,
höre.
Verflixt und zugenäht.
Aber verflixt.
Aber okay, interessant.
Ich finde auch Flixbus, wie kann man ein Unternehmen so nennen? Das ist mir absolut, ich würde voll gerne damit, aber Flix, das geht gar nicht. I und X ist auch schlimm, das ist furchtbar alles. Naja gut, also auf jeden Fall Carmen, du hast recht, wir werden darauf achten.
Hast du das auch bei gehixt?
Hixen, ja, finde ich auch nicht so gut, aber das ist halt CK, das geht. Es ist dieses, und ich weiß ja auch.
Oh Gott sei Dank heißt dein Mann nicht Axel.
Ja, also nicht jetzt alle Axels da draußen, so, es tut mir leid, aber ich finde das auch ganz furchtbar. Und gar nicht so, es ist ja auch ein schöner Klang eigentlich, ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Ich weiß auch nicht, wo sich das mal verknüpft haben soll, aber ich habe richtig dolle Scham. Ich würde immer du sagen. Wenn ich einen Axel kennen würde, würde ich viel du sagen.
Ich bin kurz davor zu pfeifen.
Oh, du, letzte Woche, ich stehe im Buchladen. Das sind doch heilige Hallen. Also Buchläden sind wirklich Safe Spaces, in denen man sich wohlfühlt, in denen es gut ist. Kommt dann Mensch rein und pfeift sich eins ab. Ich war auf 180. Dann habe ich geguckt, wer ist das? Welches Schwein versaut mir hier den Tag?
Dein Kind.
Nein, meine Kinder würden das ja nicht machen. Die sind ja schon drauf trainiert. die machen das auch manchmal, die üben ja dann auch Pfeifen, aber dann bin ich nicht zugegen. Nee, da steht jemand am Buchregal und pfeift sich da eins ab, so. Und dann bin ich wirklich, der hat dann aufgehört, ich wäre hingegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, das geht nicht. Das können Sie jetzt hier nicht machen, das ist ein öffentlicher Raum. Nein, bitte nicht. Ein Buchladen doch nicht. Also pfeift der auch in der Kirche oder was? Also, nee.
Verdammt, Axel, hör auf zu pfeifen.
Das geht wirklich nicht. Also da gibt es wirklich auch Grenzen.
So, machen wir weiter mit der nächsten Folge. Und zwar eine Folge über die Haftbefehl-Doku.
Ja, genau.
Und da hat, ich würde es mal ausformulieren als Fuck Nazis, hat geschrieben, kann ich übrigens nur unterstützen. Ja. Man fühlt sich mit der Droge lebendig, ohne fühlt man sich tot. Die Droge tötet zwar, aber erst irgendwann. Dafür fühlst du dich heute lebendig und kannst zum Beispiel deine Kinder zur Kita bringen. Aus der Perspektive eines nicht therapiebereiten Konsumenten ist der Konsum die scheinbar sinnvollste Option. Dazu kommt, dass man mit dem Drogenentzug gleichzeitig oft einen großen Teil des sozialen Umfelds hinter sich lassen muss.
Das finde ich super, dass du das mit uns geteilt hast und ich finde das eine total gute Erklärung.
Finde ich auch, ganz mutig.
Ja, genau.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir das nicht zu, also dass wir in der Folge nicht zu oft gesagt haben, kann man ja alles gar nicht nachvollziehen und so weiter. Und deswegen der Kommentar war, weil ich eigentlich immer möchte, dass wir uns auch so ausdrücken, dass wir sowas nachvollziehen können. So, weil keiner nimmt irgendwelche Drogen aus Lifestyle-Gründen oder Fun, sondern weil eben sozusagen die Alternative noch schlechter ist.
Absolut. Und ich finde das irgendwie ganz toll, auch dass du das geschrieben hast und dass du das hier mit uns teilst. Ich habe jetzt bei Instagram, hat man ja auch immer und immer mehr Leute, die sagen, hey, ich bin aktiv oder ich bin Konsument oder ich bin halt nicht aktiv. Wie heißt das denn?
Abstinent.
Therapiert?
Nee. Achso, sorry. Ja.
Abstinent.
Ich habe nicht
mein
geschaltet,
Gott.
Was du...
Abstinent und ich finde das auch total gut, dass einfach mal klar wird, dass keiner macht das, weil er denkt, Bombe. Ja. Ey, hier. Mir geht's ja super damit. Das macht hier richtig Spaß. Und zugleich glauben wir trotzdem, dass ein abstinentes Leben irgendwann das Bessere ist.
Ja,
das
auf jeden Fall. Und das finde ich ist aber auch in dem Kommentar, diese Perspektive ist ja drin, in dem die Person schreibt, die Perspektive eines nicht therapiebereiten Konsumenten.
Genau, also da steckt ja drinne, ich möchte eigentlich, aber es ist einfach momentan nicht drin und das ist, es gibt immer Situationen, es gibt Lebenssituationen, wo es einfach nicht geht, aber was man raushört ist natürlich, dass das irgendwann der Plan ist, oder?
Ja, genau.
Und du hast absolut recht, mit dem Drogenentzug ändert sich das soziale Umfeld. Ja. Es muss sich zwangsläufig ändern.
Und das ist schwer einfach.
Und das ist sehr schwer und das ist gar nicht leicht, das so aufzugeben. Ja. Vor allem, weil er doch noch in der Gesellschaft auch da verankert ist. Genau wie Faulheit, die es nicht gibt, ist auch verankert ein schwacher Wille.
Ja,
und wir wissen einfach, es ist kein schwacher Wille.
Ja.
Und auch kein leichter Weg, ne? Auch das muss man sagen. Man kann den Reifen nicht wechseln bei einem Wagen, der 180 fährt. Der muss dann schon einmal angehalten werden, der Wagen. Aber wenn du halt nach Nürnberg musst, nach Nürnberg.
Ja, total. Auf jeden Fall. Ich finde das immer super, wenn man an den Kommentaren so sieht, dass das, was wir sagen, so in euch weiterarbeitet. Und ihr, also eigentlich wäre es geil, wenn man so das noch interaktiver eigentlich gestalten könnte, ne? Das müssen wir mal gucken. Geht das nicht bei so Streaming-Dingern, wenn wir jetzt auf Twitch wären?
Naja, das geht bei Insta Live, ne?
Insta Live.
Insta Live Folgen aufnehmen würden.
Aber bei Twitch ist doch auch so, dass wir dann reden und währenddessen Leute Kommentare da reinschreiben können. Das wäre doch auch geil, oder?
Genau.
Ja, vielleicht sollten wir das mal machen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir so die Twitch-Community sind.
Das ist so ein Gamer-Ding, ne? Ich kann halt gar nichts. Ich kann
ja
nicht
das ist vor allem so ein sehr hipper. Also ich sehe mich jetzt gerade noch nicht bei Twitch, aber... Ja,
müssen wir mal recherchieren.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Offenheit. Schreib mal gerne, ob du das gehört hast und wie es dir geht und so.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.